Deutschlandfunk Nova. 100.
Absolute Fassungslosigkeit. Tränen der Verzweiflung, Rotz und Wasser. Und die Frage, wie kann jemand etwas so Böses tun? Wie kann das sein? Das darf man doch nicht. Meiner Tochter ist gerade am Wochenende das Laufrad geklaut worden im Supermarkt. Sie hatte es vorne bei den Kassen abgestellt. Das haben wir immer so gemacht, aber dieses Mal war es halt weg, als wir vom Einkaufen kamen. Und diese Hilflosigkeit und diese Fassungslosigkeit, die kennt jeder, dem schon mal was geklaut worden ist. Das ist einfach widerlich. Andererseits aber, wer schon mal was geklaut hat, der kennt den Nervenkitzel, selbst wenn es nur ein Überraschungsei war. Und man ahnt, das kann Spaß machen und das kann vielleicht auch zur Sucht werden. Deins wird meins, Geschichten vom Clown in der 100 heute. Lena Lotte Stark ist hier, Redakteurin der Sendung. Wie sieht's bei dir aus mit dem Clown? Hast du mal geklaut?
Oh Mann, ich bin echt ein Schisser, Paulus.
Ich auch.
Ich glaube, in so einer Gruppenzwangsphase einmal auf einem Flohmarkt einen nicht besonders schönen Ring geklaut mit 16 oder so und hatte dann so ein schlechtes Gewissen auch neben der Angst. Also Angst hatte ich überwunden, dann habe ich es geklaut, dann schlechtes Gewissen. Ich habe diesen Ring nie angezogen und er ist auch ganz schnell kaputt gegangen, wahrscheinlich um mich nochmal doppelt zu bestrafen. Mhm. Ich habe zu viel Angst davor. Ich bin wirklich, mal abgesehen davon, dass es nicht gut ist und so, ich hätte nicht die Nerven dafür.
Ja, ich auch nicht. Ich habe auch einmal auch Gruppenzwang Batterieaufladegerät in so einem Supermarkt. Das war da im Angebot irgendwie. Total bescheuert.
Batterieaufladegerät?
Ja, so ein Akkuladegerät. Das war
einfach
das
so da?
14 oder was?
Oh, also ein cooles Batterieaufladegerät.
Super cool. Da konnte man total was mit an. Das ist völlig bescheuert. Ja, einfach nur, weil ich irgendwas, also ich musste das auch mal dann machen, weil meine Freunde das alle gemacht haben. Ja, auch zu feige. Viel zu feige. Am Mikro klaut euch eure Zeit heute Abend, Paulus Müller. Schön, dass ihr dabei seid.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ach, wir haben doch alle mal Scheiße gebaut irgendwann. Sachen gemacht, wo wir aus heutiger Sicht sagen würden, das war blöd, das war ein richtiger Fehler. Daniel Stender zum Beispiel aus unserer Redaktion sagt, es war ein Fehler, dass er als Student Anfang der 2000er Jahre Bücher auf der Leipziger Buchmesse geklaut hat. Damals aber fand er das absolut in Ordnung. Was er aber nicht wusste, der Buchklau, der hat in Leipzig auf der Buchmesse Tradition. Denn auch zu DDR-Zeiten waren Verlage aus der ganzen Welt auf dieser Messe und stellten Bücher aus, die in der DDR verboten waren. Klauen als politischer Akt, als Notwehr gewissermaßen. Etwas, was Daniel leider nicht behaupten kann. Er hat schlicht und einfach Bücher geklaut.
Ich habe mich erkundigt. Es ist alles verjährt. Diebstahl von Dingen, die weniger als 50 Euro wert sind, verjährt offenbar nach 3 Jahren.
Guten Tag.
Hallo. Okay. Liebe Mama, liebe zukünftige Arbeitgeber, ich habe geklaut. Zusammen mit meinem Freund Markus. Und das ist jetzt kein Pseudonym, mit dem er seine Identität verschleiern könnte. Er heißt wirklich so.
Du bist ja auch Daniel. Hast du jetzt dir ein Pseudonym verpasst?
Ich bin Daniel. Also alles okay. Es ist ja eigentlich auch alles gar nicht so wild.
Das sagst du, ja. Mhm.
Ja, das sag ich. Ich habe mich erkundigt, es ist alles verjährt.
Wo hast du dich denn da erkundigt?
Im Internet.
Toll, tolle Recherche.
Es war nicht viel, es war nicht viel wert. Ich habe es nur einmal getan, höchstens zweimal. Und ich habe es nicht allein getan, aber trotzdem. Ich habe am Anfang meines Studiums 2001 auf der Buchmesse in Leipzig Bücher geklaut. Hörbücher, um genau zu sein. Klar, ich wollte ja zum Radio.
Also meine Erinnerung ist irgendwie, wir waren da, der Buchmesse, es gab irgendwie total viele Stände, Leute. Man hat ständig so Taschen gekriegt mit irgendwelchen Geschenken und Giveaways und so. Und dann?
Ja, und dann. Also wir haben so ganz viele Hörspiele geklaut und wir wussten vorher schon, dass wir Cheft klauen wollen.
Buchklau ist nicht nur Diebstahl. Es ist Kleinkriminalität für Leute, die im Deutsch-Leistungskurs saßen. Man klaut, weil man sich auskennt oder zumindest denkt, dass man sich auskennt. Daher für alle, die sich nicht auskennen, Cheft ist ein US-Krimi aus den 70ern. Ein Kultfilm, sagt Wikipedia. Und wir klauten die Hörspielfassung.
Also wir wollten das klauen und dann sind wir da hin und man hat irgendwie diese CD aus dem Regal genommen irgendwo und hat die erstmal angehört und fand es ganz toll und dann war ich aufgeregt und sind tausendmal umgeguckt und dann die letztlich in der Hand gehalten. Ich glaube, zum nächsten Stand gegangen und so versucht, so normal wie möglich zu tun und dann das nächste Buch anzugucken oder die nächste CD und die einfach erstmal eine ganze Weile so mit sich rumzutragen und dann irgendwann in irgendeine Tasche gesteckt.
Ja, ja, weil man ja auch von diesen ganzen Giveaways schon so viele Taschen dabei hatte.
Ja.
Und ich weiß nur noch, dass das dann irgendwie in dieser Tasche auch irgendwie so unschuldig aussah. Also da war dann halt, da waren irgendwie Gummibärchen und der Messeplan und ich weiß nicht was alles drin. Und dazwischen dann irgendwie auch diese Paulo Coelho CD. Vielleicht ist das auch der größte Vorwurf, den ich mir mache, dass ich halt das Falsche geklaut. Aber wie gesagt, da waren ja auch andere Sachen dabei irgendwie. So Krimis von Andrea Camilleri.
Ja, und genau. Das waren echt gute Sachen. Ich glaube, meine Mutter hat mir echt gesagt, ich soll das eine Buch mitbringen. Ich habe vergessen, was es war. Mitbringen, ne? Wieder so.
Also. Mitbringen. Das war in Markus' Familie das Synonym für Clown auf der Buchmesse. Markus' Eltern sind wirklich sehr nett und normal und religiös verankert. Im sonst eher atheistischen Osten ist die Familie eine Seltenheit.
Eine ziemlich katholische Familie und meine Mutter Religionslehrerin und meine Tante, die auch in Leipzig wohnt, Religionslehrerin, meine Cousinen, die Älteste, die damals auch mitgemacht hat, ist jetzt auch Religionslehrerin und die haben das alle gemacht. Irgendwie haben wir so auch darüber gesprochen, welche Bücher wir gerade toll finden und welches man denn mitnehmen könnte.
Bei Büchern war ich mir sicher, das ist schon okay, es sind immerhin Bücher. Andere Leute klauen Fahrräder oder Autos oder so. Die sind richtig böse, aber Bücher, das darf ich. Wenn man jetzt wirklich so richtig korrekt ist und du hast doch auch Philosophie studiert, geht das ja nicht, oder?
Nee, wenn man so richtig korrekt ist, dann geht das wohl nicht, nee.
Also es ist natürlich immer ein Verlust. Ein ökonomischer Verlust für den Verlag und für den Autor, das ist mal ganz klar, geklaute Bücher.
Sagt Reinhold Joppig, Vertriebsleiter beim Verlag Kiepenheuer und Witsch in Köln. Er kann Bücherdieb sogar auf Italienisch sagen.
Il ladro dei libri.
Was gleich viel netter klingt. Joppig hat ein ambivalentes Verhältnis zum Buchklau.
Bücher, die völlig unbeachtet bleiben am Stand, die nicht geklaut werden, kaum in die Hand genommen werden, kann man fast zu 99%iger Sicherheit sagen, dass sie dann später auch keinen Erfolg im Buchhandel haben. Also nach dem Motto, ein nicht geklautes Buch ist ein schlechtes Buch und ein geklautes Buch ist ein gutes Buch.
Andererseits lebt er davon, dass die Menschen Bücher kaufen und nicht klauen.
Weil die Bücher natürlich auch was kosten von der Herstellung her und natürlich dem Autor das Autorenhonorar verloren geht, wenn man Bücher dort präsentiert, die werden teilweise abgeschrieben und teilweise wieder die von der Messe wieder zurückgeführt werden, wieder gehen dann in den ganz normalen Verkauf rein.
Also planen die Verlage vor und nehmen zu jeder Buchmesse immer ein paar Bücher zu viel mit und sie haben ein wachsames Auge auf die Besucher.
Ich schätze mal, so 10-15% des Ausstellungsgutes ist Klauware. Wenn wir jemanden erwischen, weisen wir den ganz klar darauf hin, bitte, Sie haben das Buch gestohlen, dann bekommt man die absurdesten Ausreden, mit welchen Begründungen das Buch weggenommen würde. Ja, ich habe das als Rezensionsexemplar angefordert, Sie haben es mir nie geschickt, jetzt muss ich es mir so holen bei Ihnen am Stand. Das sind freche, kecke Ausreden, die dort zu Gehör kommen, es ist schon unglaublich.
Keine Ahnung, was Markus und ich zu Reinhold Joppig gesagt hätten, wenn er uns erwischt hätte. Auch 13 Jahre danach rechtfertigen wir uns so wie zwei Geisteswissenschaftler, die in der Klemme sitzen.
Ja, ich meine, da kannst du ganz, ganz vorne anfangen bei der Entstehung des Eigentums, ne? Und da halte ich es ja mit Rousseau.
Ich muss ja auch sagen, ich bin total der ehrliche Typ, glaube ich eigentlich.
Die Großen gegen die Kleinen, die das viele Geld haben, gegen die das wenige Geld haben.
Wenn ich dann Bücher klaue, die ich eigentlich scheiße finde, um diesen Autor zum Beispiel zu schädigen, dann kann es ja auch sein, dass das zum Beispiel das wiederum als Beleg dafür gilt, dass es ein erfolgreiches Buch ist. Und dann gibt es noch viel, viel mehr von dem Scheiß.
Dass das was war, was verboten ist, das war mir schon klar.
Aber so richtig erklären können wir den Diebstahl nicht.
Und, das haben wir uns, glaube ich, so zurechtgebogen in unserem Kopf, aber...
Also ich habe ja echt das Gefühl, ich habe dabei gar nichts. Also
Für Reinhold Joppich gibt es nur zwei Begründungen, warum Buchklau vielleicht irgendwie okay sein könnte. Die eine ist Armut, die andere Buchklau aus Notwehr. Und gerade das hat in Leipzig eine lange Tradition. Denn Jahrzehnte vor Markus und mir gab es in der gleichen Stadt viele Menschen, die Bücher aus Notwehr geklaut haben. Die Stadt war etwas grauer damals, das politische System war repressiv und klang ungefähr so.
Hören Sie Zeitgeschehen am Vormittag, die erste aktuell politische Tagessendung von Radio DDR. Wir berichten und informieren. Gestern wurde in Leipzig die internationale Buchmesse eröffnet. Wir bringen im Folgenden einen Ausschnitt aus der Festrede des Stellvertreters des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, Dr. Alexander Abusch.
In Ihrem Kreis, verehrte Anwesende, sind die Statistiken bekannt, die aussagen, dass die Buchproduktion unserer Republik im vergangenen Jahr die 100-Millionen-Grenze überschritten hat.
Hauptsache viele Bücher pro Kopf. Das war die Logik der DDR-Führung.
Mit 5,8 Büchern pro Kopf der Bevölkerung liegt...
Zu dieser Logik gehörte auch, dass es richtige Bücher gab und falsche. Natürlich waren die falschen Bücher die interessanten Bücher, die geklaut wurden.
Ich habe damals in der Zeit, wo ich Bücher geklaut habe oder besorgt habe, wie wir das besser gesagt haben, studiert, Theologie studiert und es gab ganz entscheidende Fachbücher gab es in der DDR. Die waren regelrecht verboten.
Das sagt Michael Weichert. Heute sitzt er für die Grünen im Sächsischen Landtag. Damals, Anfang der 70er Jahre, studierte er Theologie und zog sich zur Buchmesse einen ganz besonders weiten Parker über.
Wir haben uns zu mehreren in einem Kaffeehaus getroffen in der Innenstadt, haben weite Kutten angehabt. Die damaligen Parker waren unsere Studentenbekleidung und haben dann uns gezielt Bücher aus unserem Fachbereich ausgesucht und unter dem Parker, meistens auch mit Duldung der Verleger, die dort anwesend waren, so eingesteckt, dass es niemand weiter gesehen hat und sind dann immer wieder zurückgekehrt in das Café, um uns auch gegenseitig zu versichern, dass nicht jemand inzwischen festgenommen worden ist.
Wer in der DDR einfach nur lesen wollte, was ihn interessierte, der stieß schnell auf die Grenzen des Systems. Bestimmte Bücher waren verboten oder sie wurden nicht verkauft, bekamen keine Lizenz.
Also es war eine Beschaffung von Fachbüchern und deshalb, weil der Staat DDR uns das verwehrt hat, das auf legalen Wege zu kaufen, haben wir es halt auf diese Art und Weise gemacht und deswegen überhaupt kein schlechtes Gewissen oder keinen moralischen Aspekt dabei, sondern das war in der Mangelwirtschaft eine Reaktion auf die Not und ansonsten ist es auch schon lange verjährt.
Nicht verjährt ist die Erinnerung der Verleger.
War das eine einmalige Gelegenheit, günstig oder gar kostenlos an Bücher zu kommen? Und die westdeutschen Verlagskollegen, die haben dann immer weggeschaut, wenn geklaut wurde oder indirekt zum Klau aufgefordert, damit sie dieser außergewöhnlichen Literatur habhaft werden konnten.
Alles, was ich erlebt habe, nur positiv. Also die haben regelrecht weggeguckt. Ich glaube, die haben das auch gewusst. Aber ich habe insgesamt da nur Wohlwollen gesehen und lächelndes Wegschauen und... Das war okay.
Ähnlich beschreibt es auch die Stasi.
Aus den Akten der Staatssicherheit. Nach wie vor traten bei einigen Verlagen Diebstähle von Exponaten auf, wobei einige offensichtlich keinen Wert darauf legen, derartige Handlungen zu verhindern, sondern diese zum Teil noch begünstigen. Zum Beispiel hielt sich das Standpersonal von Surkamp zeitweise außerhalb des Standes auf. Beim Verlag S. Fischer eigneten sich Standbesucher unter den Augen des Personals Bücher an.
Heute lässt sich schwer sagen, wie viele Menschen Bücher geklaut haben. Aber aus den Akten der Stasi weiß man, wie viele erwischt wurden. Rund 20 Personen pro Messetag.
Selber habe ich es nicht erlebt. Man hat es bloß gehört. Und Exmatrikulation war dann das Letzte, was man von dem Kommilitonen gehört hat. Was mit ihm noch passiert ist, das haben wir dann nicht mehr erfahren.
Wer erwischt wurde, wurde für die Stasi erpressbar. Viele Verhöre mit Bücherdieben sollen zu einem Anwerbeverfahren als IM geführt haben. Michael Weichert wurde nie erwischt.
Wir hatten damals immer einen Blick für Polizei und für Stasi. Also das konnte man erkennen. Man kann es nicht hundertprozentig sagen, das ist klar. Aber man hat schon Typen gesehen, wo man ziemlich klar wusste, das ist jemand, der hier rumguckt und der Beobachtung macht.
Aus den Stasi-Akten weiß man auch, geklaut wurde so gut wie alles. Werke von Günter Grass, von Proust und Sartre, aber auch medizinische Fachbücher, Atlanten, Bücher zur empirischen Sozialforschung, erotische Literatur oder Reiseführer für Bali. Michael Weichert hatte sich auf Theologie spezialisiert, was bedeutet, er hat nur diese Bücher geklaut und nichts anderes.
Ich wollte mir die Bücher besorgen, die mir der Staat nicht zur Verfügung gestellt hat. Natürlich, wenn es Dorothee Sölle oder Helder Camara gegeben hätte zu kaufen, hätte ich sie gekauft und bestellt und bezahlt, gar keine Frage. Aber das war nicht möglich und deshalb habe ich auch ganz bewusst keine andere Literatur besorgt, geklaut, weil für mich damit eine moralische Begründung gegeben war, dass ich eben nur das nehme, was ich selber brauche für meine Entwicklung, für mein Studium, was mir der Staat aber nicht zur Verfügung stellt.
Also keine Paulo Coelho CD zwischen Geschenkartikeln und Gummibärchen.
Also andere Art von Literatur ist da ausgenommen.
Ach Markus, in die Kategorie Notwehr passt unser Buchklau nun wirklich nicht. Moralisch gesehen ist es ganz schön daneben.
Als ehemaliger Katholik würde ich sagen, das ist eine lästliche Sünde, für die man vielleicht ins Fegefeuer kommt.
Aber außer Notwehr hat Reinhold Joppich vom Kibi Verlag ja noch eine zweite mögliche Begründung für den Buchklau genannt. Armut.
Aber da ich jetzt überzeugt Atheist bin, will ich nicht mehr zwischen lässlicher und Todsünde unterscheiden, sondern einfach sagen, man kann von einem Kavaliersdelikt sprechen. Ich glaube aber, es gibt Leute, die machen das professionell, die genug Kohle haben und genug Geld hätten, um sich Bücher käuflich zu erwerben.
Und wenn man ganz genau hinhört, dann gibt Reinhold Joppich vielleicht noch eine dritte Erklärung für den Buchklau. Zumindest eine halbe Erklärung.
Und es gibt arme Schlucker, die sich keine Bücher leisten können. Und da würde ich auch ein Auge zudrücken und auch mal weggucken, wenn ein armer Mensch, wirklich ein armer Mensch, der gierig auf Bücher ist, sich es aber nicht leisten kann, mal ein Buch klauen würde.
Begeisterung für Bücher, Hunger auf Bücher. Ist das die Begründung, dass wir arm waren? Ich hatte wirklich nicht viel Geld als Student, aber warum habe ich dann ein Hörbuch von Paulo Coelho geklaut? Das ist nicht nur Diebstahl, das ist schlechter Geschmack.
Ja, da kann man sich nicht so gut rausreden, finde ich.
Nee, man kann sich da nicht rausreden. Würdest du eine Strafe akzeptieren?
Das ist lustig. Schlag mal eine vor.
Keine Ahnung, jetzt 3 Hörbücher kaufen.
Och, ja, würde ich machen, ja.
Geläuterte Diebe. Daniel Stenner und sein Kumpel Markus haben Anfang der 2000er Bücher auf der Buchmesse in Leipzig geklaut und haben damit, ohne es zu wissen, eine alte Tradition fortgeführt.
Deutschlandfunk Nova 100.
Es ging so los mit 14 oder so. Ist man da in der 7., 8. Klasse. Das Klauen. Meine Kumpels und meine Klassenkameraden haben alles Mögliche geklaut. Kartonweise Eier im Supermarkt zum Beispiel, nur um die dann im Viertel gegen Schaufenster zu werfen. Oder Süßigkeiten, ganz egal. Es ging um den Nervenkitzel. Ich habe nur einmal geklaut, einfach weil ich zu schissig bin. Schon beim Schmierestehen habe ich mir fast in die Hose gemacht. Eier geworfen, das habe ich, und geklaute Süßigkeiten gegessen, sehr gerne. Aber eben nicht geklaut. Und die, die da geklaut haben, die waren Jungs vom Gymnasium. Jungs, denen es gut ging. Die Eltern von denen hatten Kohle. Ja, kein Clown aus Armut oder so oder aus Gier. Reiner Nervenkitzel. Bei den Jungs, die Christian Rex in der JVA Heinsberg in einem Jugendknast getroffen hat, ist das anders. Die sind weitergegangen. Da war es nicht nur Nervenkitzel, es war Neid. Und es blieb auch nicht beim Clown. Raubüberfalle und Schlimmeres.
Ich habe eine Spielhalle überfallen. Und deswegen sitze ich auch hier. Das war einfach nur aus dem Grund, weil ich Geld brauchte. Einfach um Dinge zu kaufen, die andere Leute auch hatten. Was ich jetzt unbedingt auch haben wollte.
Zum Beispiel was?
Zum Beispiel ein Handy, ein iPhone, sage ich mal. Oder Klamotten, alles Mögliche.
Und das ist wirklich Neid gewesen? Also du hast gedacht, boah, das möchte ich auch haben?
Ja.
Kannst du dieses Gefühl beschreiben, was du dann hattest? Ist das so, irgendwas hat so an dir gezogen und du...
Ja, das ist einfach ein komisches Gefühl. Man denkt so, boah, der sieht jetzt sage ich, ich beziehe mich mal jetzt einfach auch mal auf diese Klamotten. Wow, der sieht damit ganz cool aus, denke ich mir so gerade danach, in dem Moment. Und danach denkst du, okay, das muss ich auch haben. Und dann gucke ich mir mal kurz in Portemonnaie rein. Okay, das Geld habe ich dafür nicht, dann muss ich mir das Geld irgendwo her besorgen. Und dann kam diese Straftat halt dazu.
Und das war die einzige und auch die erste, die du hier begangen hast?
Nein.
Ach so. Das heißt, du warst vorher schon an kleineren Delikten irgendwie beteiligt?
Ja.
Zum Beispiel?
Diebstahl, Einbruch und viele verschiedene andere Sachen. Kavaliersdelikte, Körperverletzung.
Dennis, der eigentlich anders heißt, ist 20 und sitzt mir in seiner etwa 5 Quadratmeter großen Zelle auf seinem Bett gegenüber. Er ist freundlich, sein Lächeln einnehmend, die blaugrauen Augen wachsam. Dennis ist zum zweiten Mal in der JVA Heinsberg, einer Jugendstrafvollzugsanstalt. Nach dem Raubüberfall auf die Spielhalle und anderen Straftaten, die er aus Neid begangen hat, ist er zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt worden.
Ich war ja eine Woche danach noch draußen und habe mir all diese Sachen besorgt, was ich noch haben wollte. Aber trotzdem war dieses Gefühl noch da. Bei mir fehlte noch was, dachte ich mir immer so. Und deswegen wollte ich immer mehr, immer mehr.
Das heißt, dieser Sog hat nicht aufgehört. Also du konntest irgendwie dein Bedürfnis nicht befriedigen, dadurch, dass du dir die Sachen dann besorgt hast.
Ja.
Und was hat dieser Neid mit dir selber gemacht? Wie hast du dich da gefühlt? Kannst du das beschreiben?
Ja, bevor ich die Sachen noch nicht hatte, hatte ich mich einfach so schlecht gefühlt. Dann dachte ich mir so, okay, komm, du brauchst das dringend, ganz dringend, sonst kommst du auf diese Welt jetzt gerade nicht klar. So. Und dann, danach, wenn ich das hatte, war das so für einen kurzen Moment, dachte ich mir so, okay, jetzt bin ich wieder mitten im Leben. So. Und dann wieder diese, okay, jetzt brauche ich das und das. Das war immer diese, okay, ich habe Leute gesehen, der hat ein cooles Handy, okay, komm, das musst du auch haben, du hast ein altes. Der hat ein cooles Laptop, das musst du auch haben. Ich habe ein altes nach diesem. Bei mir war das immer die ganze Zeit so.
Das ist ja eine Endloskette.
Ja, bei mir war das, also jetzt würde ich sagen, wenn ich jetzt in diesem Moment denke, so okay, das kann sich komplett ändern, weil ich jetzt gerade schon seit 2,5 Jahren hier drin, und dann denke ich, okay, ich brauche das ja gar nicht. Und ich hoffe, dass auch, dass das draußen auch so bleiben wird. Aber kann man ja auch nie wissen. Ne?
Ja?
Dennis?
Ja?
Gehst du bitte in die Küche aufräumen?
Ja, mach ich.
Alles klar.
Dennis geht durch das Hafthaus 9 Richtung Küche.
Frau, bitte, bitte 1:08. Bitte, bitte 1:08.
Lange Gänge, schwere Stahltüren, Aufenthaltsräume mit Kickern und Tischtennisplatten für die Freizeit im Knast, die Aufschluss genannt wird. Nach dem Küchendienst spielt Dennis Kicker mit Chris, der als einziger noch länger in der JVA ist als Dennis, und mir erzählt, warum er im Gefängnis ist.
Ja, also ich habe einen Jungen blind gehauen, weil er halt viel Geld auf Tasche hatte, und das wollte ich halt haben, und das habe ich mir halt hier mit Gewalt geholt.
Das heißt im Grunde genommen, man will etwas haben, kann es sich eigentlich auf legalem Weg nicht leisten und begeht deswegen eine Straftat.
Das stimmt auf jeden Fall, aber ja, ich habe meine Fehler auch eingesehen und ich weiß, dass ich das auf jeden Fall nicht mehr mache. Ja, und ich hoffe, ich habe jetzt daraus gelernt und komme nie wieder hin.
Sagen wir noch eine
Runde. Mal, wenn du Bock hast.
Dennis und Chris wollen nicht mehr zurück, wollen keine Gefängniskleidung mehr, keine blaue Hose, keinen grauen Pulli. In ihrer Zelle dürfen sie auch Privatkleidung tragen und einen eigenen Fernseher haben. Privilegien, die sie sich verdient haben, durch gute Führung, durch Schulabschluss, eine Ausbildung und durch Absolvieren von pädagogischen und psychologischen Trainings.
Die Sache ist, ich bin ja jetzt hier eingeschlossen und ich bin ja mit anderen Jungs eingeschlossen. Ich höre deren seine Geschichten und meine Geschichten, und dann hatte ich auch noch 1 Jahr lang Antiaggressionstraining, was auch dazu alles dabei ist, auch diese Neidprobleme. Und man denkt dann halt diese Situation so anders, man sieht das aus einer anderen Perspektive. Man lernt einfach mit den Dingen, sage ich mal, also was man jetzt hat, damit klarzukommen. Also man braucht einfach jetzt nicht, sage ich mal, wenn ich schon ein Handy habe, dann brauche ich auch nicht noch ein teures Handy, um jetzt damit anzugeben oder so irgendwas anderes. Ich kann damit anrufen und der Zweck ist davon erfüllt.
Und wie schätzt du deine Chancen, dass es funktioniert?
Also ich schätze meine Chancen eigentlich sehr hoch. Also dass das auf jeden Fall draußen anders wird.
Weil du nicht wieder hierher zurück möchtest?
Nee, ich möchte auf jeden Fall nicht wieder zurückgehen.
Wie hat sich dein Leben sonst verändert in der Zeit?
Hier drinnen? Mhm. Also eigentlich nur im Positiven, weil ich komme jetzt also mit jedem klar, und vorher konnte ich keine Kontakte knüpfen. Und das war auch bei mir auch ein großes Problem. Und hier lernt man das einfach. Und man ist ja auch unter sich eigenem so, die im gleichen Alter sind, alles Mögliche, die auch genau wegen sowas drin sind, so wie ich. Und man hört, was sie gemacht haben und so weiter und so fort. Dann denkt man, draußen wäre es anders gewesen. Wenn ich jetzt draußen wäre und wäre vielleicht was Schlimmeres passiert und ich hätte länger bekommen. So denke ich gerade jetzt.
Nach der Mittagspause gehe ich mit der Pädagogin Anna Wilhelmi über den Hof der JVA zu Dennis' Arbeitsstelle der Schweißerei. Anna Wilhelmi leitet das Anti-Aggressionstraining und ist Dennis' persönliche Betreuerin. Sie versucht ihm und den anderen auch die konstruktive Seite des Neids aufzuzeigen. Nimm etwas, das du gerne haben willst, als Ziel. Du kannst es schaffen, das legal zu bekommen. Oder nimm jemanden, der sich ein gutes Leben erarbeitet hat, als Vorbild.
Also wir gucken, was ist an Energien da, wo haben die, sind die negativ hingeführt, wo haben die mich hingebracht, hier ins Gefängnis. Und dann gucken wir, was kann man mit den Energien machen und wie können wir sie positiv nutzen.
Und wie oft gelingt das?
Gute Frage.
Also viele kommen wieder, das habe ich jetzt mitgekriegt. Also
viele kommen wieder.
Obwohl sie es eigentlich verstanden haben.
Obwohl sie es
von der Sache her auf jeden Fall.
Es ist so, dass die ganz früh in der frühen Kindheit gelernten Muster natürlich drin sind. Und wenn man draußen in Krisensituationen kommt, greift man so psychisch immer wieder auf die frühen Muster zurück und nicht die auf später gelernte. Also Dennis beispielsweise hat in seiner Aufarbeitung seiner Lebensgeschichte schon ganz früh erzählt, dass er aus einer Familie kommt, wo er der Jüngste war und wo er die Sachen beispielsweise seines älteren Bruders auftragen musste. Und dieses Gefühl konnte er sehr gut und sehr plastisch beschreiben. Also das war etwas, dass er so dieses Gefühl hatte, ich komme da zu kurz, ich habe nicht mein eigenes. Und da auch berichtete damals schon, also schon früh in der Grundschule oder so, schon mit Diebstählen begangen zu haben, aus diesem Gefühl heraus.
Aus diesem Gefühl des Neids heraus.
Des Neids heraus, ja.
Wir betreten die Schweißerei. Der Geruch von schmelzendem Stahl zieht uns in die Nase. In Separés hinter Vorhängen hämmern und brutzeln die Häftlinge an ihrer Zukunft. Verschaffen sich durch die Ausbildung zum Schweißer eine Möglichkeit, draußen auf legalem Weg Geld zu verdienen. Ich wünsche Dennis sehr, dass er es schafft.
Draußen habe ich ja auch nicht gearbeitet oder sonst irgendwas. Hatte auch draußen auch gar keinen Schulabschluss, habe ich ja auch hier drinnen nachgeholt. Draußen hatte ich das überhaupt gar nicht. Irgendwie auf die Idee zu kommen, zu arbeiten oder zur Schule zu gehen.
Wieso nicht?
Ich weiß nicht. Also das kann auch dazu sein, dass ich einfach in einer Gruppe bin und danach denke so, okay, ich will der Coolste sein und ich muss das und das machen. Okay, dann bleibe ich lieber zu Hause. Es sagte mein Lehrer, du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht mein Vater. Und dann bleib einfach zu Hause, damit ich einfach von diesem Umgebung einfach der Coolste bin, nach dem Motto. Und ja, so hat das ja auch generell angefangen. Danach diese Gruppenzwang, okay, fang mal an zu rauchen, fang mal an zu kiffen, dies und das. Und so fängt es auch mit der kriminellen Bahn, auf die schiefe Bahn zu gehen. So fängt es auch an.
In etwa 3 Monaten kommt Dennis raus. Die Ausbildung will er dann fertig haben, sich bewerben, eine Chance suchen, den Neid, wenn er ihn denn wieder packt, konstruktiv zu nutzen, nicht wieder in die destruktive Neidspirale hineinzugeraten, wie beim ersten Mal, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde. Seine Betreuerin, Frau Wilhelmi, glaubt an ihn. Deswegen hat sie ihn für mich als Gesprächspartner ausgesucht. Seine Kollegen in der Schweißerei schauen uns unentwegt an, scharren sich um uns, wollen mir auch ihre Geschichten erzählen, warum sie in der JVA gelandet sind. Ich nehme sie auch auf mit meinem Mikro und höre, auch sie sind straffällig geworden, weil sie neidisch waren auf Dinge, die andere hatten und die sie sich ohne zu klauen und zu rauben nicht hätten leisten können.
Zum Beispiel, wir haben gesehen, da ist ein Junge, der trägt die neuesten Schuhe. Warum mal Nike Air Max, die neueste Version? Dann will man genau die gleichen haben oder ein besseres Modell. Man läuft ja draußen rum. Da sieht man die Älteren in schönen Autos, also man will das ja auch haben. Die Leute sagen auch, hast du was, bist du was. Hast du nichts, willst du nichts.
Aber ist das nicht ein Problem dann auch unserer Gesellschaft, dass man immer danach strebt, ich muss das Bessere, das Tollere haben?
Aber das sind ja nicht nur wir. Das kann auch Leute in Deutschland auch auf uns tun zum Beispiel und wollen zum Beispiel meine Schuhe haben oder so.
Das heißt also, ihr neidet etwas, aber ihr wollt auch beneidet werden. Und ihr habt ihr das dann auch genossen? Also ihr habt ja dann wahrscheinlich...
Das ist so zum Beispiel, der fährt jetzt ein Auto, ne? Und die ganzen Leute reden über den, boah, guck mal, der fährt einen neuesten Mercedes.
Wir haben einen 3er BMW. Ja. Will ich einen 5er BMW?
Und danach wollen wir zum Beispiel, das stimmt, das ist halt der Neid dann. Dann wollen wir zum Beispiel den gleichen oder einen besseren, damit Leute über uns so reden. Boah, guck mal, jetzt fährt der einen geileren als der zum Beispiel. So.
Und wie habt ihr euch dann gefühlt, als ihr dann, was weiß ich, in dem 3er BMW gesessen habt?
Ja, nichts. Man will ja kein Level erreichen. Das geht ja immer weiter.
Das ist wie eine Drogensucht irgendwo, dass du immer mehr...
Es gibt auch Leute, die sind schlau und hören auf. Sagen wir mal, die haben jetzt gut Geld gemacht, die brauchen das nicht mehr.
Viele haben daraus gelernt, also ich auf jeden Fall. Ich bin das zweite Mal schon in Haft, deswegen...
Das erste Mal habe ich genau das gleiche gesagt.
Ja. Ich bist gedacht, du das zweite Mal hier?
Ich war letzten Sommer schon hier, habe ich gesagt, da war auch mein Kollege, war da auch das zweite Mal, der ist schon das dritte Mal hier, habe ich ihm gesagt, weißt du was, Bruder, das ist halt gar nicht wert.
Christian Rex war in der JVA Heinsberg und hat mit jugendlichen Straftätern gesprochen, die andere Leute abgezogen haben, weil die das bessere Handy oder die schöneren Schuhe hatten.
Deutschlandfunk Nova 100.
Die nächste Klaugeschichte kommt von Martina Schulte, 100-Autorin. Und sie hat den Star ihrer Geschichte gleich mitgebracht. Martina, das hier ist eine Tasche. Leder, was ist denn da drin? Zeugs drin?
Mhm.
Ist eine besondere Tasche, die du mitgebracht hast heute?
Also diese Tasche, Paulus, ist nicht einfach nur eine Tasche, sondern es ist eine Trophäe. Die steht normalerweise ganz vorne in meinem Kleiderschrank und manchmal an total miesen Tagen, wenn ich mich selber daran erinnern muss, dass man manchmal was dagegen tun kann, gegen die Scheiße, die das Universum ab und an über einem auskippt, dann gucke ich mir diese Tasche an.
Okay, das mit dieser Scheiße und dem Universum, das kann ich nachvollziehen. Erzähl mal, warum hilft die Tasche da?
Also diese Tasche ist schon zweimal geklaut worden und ich habe sie mir zweimal zurückerobert unter großem persönlichen Einsatz mit Hilfe meiner Freunde und anderer freundlicher Mitmenschen und mit Hilfe von ein paar Plastikhandschuhen.
So, jetzt hast du mich. Erzähl, die Geschichte will ich hören.
Nee, warte, ich muss das jetzt erst noch geheimnisvoller machen. Okay. Du kannst ja mal an der Tasche riechen, denn vielleicht kannst du durch den Geruch erraten, was dieser Tasche passiert ist.
Ich mag den Geruch, aber es ist einfach der Geruch nach altem Leder. Es ist eine Ledertasche und so riecht sie auch. Also ich finde, da ist jetzt nichts Besonderes, oder?
Okay, aber dann merkt ihr mal den Geruch, weil dieser Geruch wird vielleicht im Laufe der Geschichte noch wichtig.
Okay, dann will ich die Geschichte jetzt aber hören, wenn wir diese Vorbereitung hinter uns haben. Ich lasse dir die Tasche mal hier, ich kann ja zwischendurch noch mal riechen. Also erzähl.
Also am Anfang der Geschichte steht natürlich jetzt erstmal das blöde Gefühl, beklaut worden zu sein. Und das ist echt ätzend. Das erste Mal haben Menschen, Junkies, organisierte Trickdiebe meine Tasche vor 6 Jahren geklaut in Amsterdam und das war natürlich auf jeden Fall erstmal so ein Schock. So.
Okay, Amsterdam, weiß man, da passiert sowas. Wie ist es da passiert?
Ja, es war ein absoluter Klassiker, ne? Tasche in der Bar auf den Boden gestellt, dumme Idee.
In Amsterdam?
Ja, genau. Wobei, ich habe da gewohnt zu der Zeit, also doppelt dumm sozusagen. Ja. Habe mit meiner Freundin am Tisch gesessen, noch mehr Klassiker. Wir haben tatsächlich an dem Abend so ein Freundinnengespräch über unsere Männer geführt. Und als wir dann gehen wollten, war die Tasche halt blöderweise auf einmal weg.
Und die Tasche sieht so aus, als ob da viel reinpasst. War alles drin wahrscheinlich, ne?
Genau, also es war drin, eine ziemlich teure Kamera, 200 Euro Bargeld, Ausweise, Krankenkassenkarten. Ja, und dann denkst du halt in dem ersten Moment so, ach du Scheiße, irgendwie jetzt ist das alles weg. Und dein Hirn weigert sich auch, das irgendwie zu glauben, was da passiert ist. Und wir sind dann erstmal rumgerannt, haben alle Leute gefragt, ob sie irgendwas gesehen haben, den Barkeeper. Ich bin rausgerannt in der absurden Hoffnung, vielleicht sehe ich da draußen noch jemanden.
Der da hinten rennt.
Ja, genau.
Stehen bleiben, haltet den Dieb!
Genau. Totaler Bullshit. Und ja, und ich habe auch irgendwie auch natürlich schon an den ganzen Hassel gedacht, der mir noch bevorsteht.
Ne? Ja, das ist ja das Schlimme, oder? Du musst die Ausweise wieder besorgen, zumal, wenn du in Amsterdam bist, musst du dafür wahrscheinlich nochmal eine ganze Weile fahren. Du musst die Karten sperren und all das, ne?
Genau. Plus, klar, der materielle Verlust. Ne? Die Kamera war ziemlich teuer, so, ich glaube, so 800 Euro, 200 Euro Bargeld. Auch ärgerlich. Aber am traurigsten war ich eigentlich über die Tasche selber, weil ich mochte die einfach damals sehr, sehr gerne. Die hat mich in der Zeit eigentlich quasi überall hin begleitet. Die war eigentlich wie so ein Teil von mir, also quasi eigentlich so eine Art Martina-Extension, könnte man sagen. Und ich weiß auch noch, das ist jetzt völlig absurd wahrscheinlich für dich, da war halt noch so ein Lippenstift drin, den hatte mir eine Freundin geschenkt. Und das war halt so die perfekte Farbe und der tolle Lippenstift.
Ja, Bargeld, Kamera, ja. Aber dieser Lippenstift, ja. Der braucht, ja.
Okay. Ich weiß, es ist total beknackt.
Das hört sich ein bisschen absurd an. Und die Tasche, ich meine, das ist eine Ledertasche, die ist ganz, ganz hübsch, aber es ist jetzt für mich, würde auch nicht sagen so, boah, die ist so schön, oder? Ist einfach ideeller Wert gewesen.
Ich glaube, es war einfach so, mein Herz hing dran. Und mein Freund Hans, der nicht dabei war, als das passierte, der war wirklich sehr, sehr sweet. Der ist in der Nacht dann noch mit seinem Fahrrad losgefahren und meinte so, Dini, kein Problem, die finden wir bestimmt wieder. Der war immer so ganz optimistisch.
Was macht ihn so sicher? Also das ist doch fast schon absurd, so eine Tasche wiederzufinden, wenn sie geklaut worden ist, oder?
Ja, ich fand das auch irgendwie wirklich absurd optimistisch von ihm. Aber er hatte eben in der Gegend, wo das passiert ist, früher mal eine Galerie betrieben. Und da haben die einfach sehr oft beim Aufsperren in der Hauseinfahrt so Taschen oder Portemonnaies gefunden. Und er meinte, dass bei solchen Diebstählen in den Bars, da geht es halt eben meist um Bargeld und dass die Diebe eben alles, was sie nicht brauchen können, so schnell es geht, wieder wegschmeißen. In Hauseingänge, ins Gebüsch. Und er dachte halt, ich finde die wieder. Ja. Und er ist dann hingefahren und hat dann rumgesucht. Und ich habe währenddessen von zu Hause rumtelefoniert, meine Karten gesperrt, Handy gesperrt, bin zur Polizei gegangen. Und dann haben wir uns zu Hause wieder getroffen und er hatte sie leider nicht wiedergefunden.
Ja.
Und ich noch so, siehste, habe ich ja sofort gesagt. Also ich war an dem Abend wirklich, muss ich sagen, ein bisschen eklig. Also so ein bisschen, ich habe mich so wie so ein Opfer gefühlt und war dann mies gelaunt. Und
das macht richtig sauer und verzweifelt, ne,
auf jeden
wenn man
Fall.
So beklaut wird.
Auf jeden Fall. Aber witzigerweise hatte Hans eben mit seiner These recht, weil es zeigte sich nämlich dann eben zwei Tage später, da klingelte dann sein Handy und rat mal, wer dran war.
Ein leutseliger Dieb, der gesagt hat, ich war's hier, könnt ihr abholen. Nee, wer war dran?
Nee, ein Müllmann. Und zwar ein Müllmann von der Amsterdamer Straßenreinigung. Und der hatte beim Ausleeren der Mülleimer in der Tat meine Tasche gefunden, hat gedacht, so eine schöne Tasche, ist doch kein Müll. Und hat dann halt reingeguckt, mein Handy gefunden. Und das war halt eben Gott sei Dank so low-tech, dass noch nicht mal die Diebe das mitgenommen haben. Und dann hat er halt in dem Handy die Nummer von meinem Freund gefunden.
Siehst du, gut, dass du es nicht gesperrt hattest.
Genau, angerufen. Und war alles da, außer dem Bargeld und der Kamera. Und der Müllmann, der hat dann beim Abholen der Tasche noch erzählt, dass er halt in der Straße ganz oft sowas im Müll findet und dass er sich immer total darüber freut, wenn er beklauten Leuten was zurückgeben kann, weil ja das eigentlich wie so ein Geschenk für ihn ist, weil die Leute sich dann immer so total freuen.
Man muss ja sagen, du hattest wahnsinniges Glück, ne? Weil so eine Tasche wiederzufinden, das ist ganz, ganz selten so.
Ja, ich meine, die Tasche hätte ich sowieso nicht wiederfinden können und auch die ganzen Karten und so. Also klar, ich habe auf jeden Fall Glück im Unglück gehabt. Das Einzige, was ich unangenehm fand, war, dass ich nach diesem Diebstahl eigentlich für eine Zeit so ein bisschen meine Unbekümmertheit verloren habe, wenn ich so weggegangen bin.
Das heißt, du hast die Tasche direkt immer unter den Arm geklemmt und warst total nervös, dass das wieder passieren könnte.
Genau, ich habe immer nur geguckt, wo ist meine Tasche, wo ist meine Jacke und so ein Verhalten, das passt aber nicht wirklich gut zu mir. Und irgendwann habe ich das natürlich wieder vergessen. Und dann vor 3 Jahren saß ich hier in Köln vor der Barracuda Bar mit ein paar Freunden, meiner Schwester, ein lauer Sommerabend, viele Drinks. Es war total nett und als wir dann aufbrechen wollten.
Nicht wirklich, ne?
Doch, doch. Meine Tasche, die gleiche Tasche, also die Tasche, war wieder weg und es war wirklich total rätselhaft für uns. Also wie die das geschafft haben konnten, auch die Diebe, denn wir hatten alle so im Kreis drumherum gestanden, hinter uns war eine Mauer. Die müssen also echt so einen Haken oder Regenschirm zum Angeln benutzt haben, um die überhaupt irgendwie da rauszukriegen.
Also richtige Profis, nur war die Tasche dann wieder weg. Das heißt, dieser ganze Mist ging von vorne los, oder was?
Ja, und ich war halt genauso perplex wie in dem Jahr davor in Amsterdam. Und ich habe dann meinen Freunden erzählt, dass die Tasche halt eben schon mal weg war und wie sie zu mir zurückkam. Und einer meiner Freunde, Mirko, der meinte dann so, oh, wow, ist ja super, sollen wir nicht versuchen, die wiederzufinden? Und dann so ganz spontan hat sich dann so ein Suchtrupp irgendwie gebildet. Wir sind dann so sternförmig ausgeschwärmt quasi von da und haben halt versucht, diese Tasche zu finden. Und Mirko und Markus, zwei Freunde von mir, die haben nach nur einer halben Stunde hatten die halt ein super Erfolgserlebnis. Die haben dann nämlich diesen schwarzen Kosmetikbeutel da, den haben die da auf dem Bürgersteig gefunden. Und es war so eine richtige Spur der Verwüstung. Also man konnte halt sehen, dass die halt Sachen rausgerissen hatten, so, und auf der Suche nach Geld und alles, was sie halt nicht gebraucht haben, sozusagen weggeschmissen haben.
Also das heißt, da lag dann da so ein Lippenstift.
Genau. Und,
Entschuldigung, dass da jetzt einfach drin rumliege.
Nee, klar, gerne.
Das kann ich mir vorstellen, das hat die dann total angespornt, ne? Wenn sie wussten, hey, wir sind auf der Spur.
Total. Und wir haben dann eben noch ewig weitergesucht in der Nacht und haben aber nichts mehr gefunden. Und am nächsten Tag, das war ein Sonntag, da bin ich dann nochmal mit Dennis, mit meiner Mitbewohnerin losgezogen, weil wir haben halt gedacht, so komm, den Rest, den finden wir auch noch. Und das Absurde war, wir haben uns halt ausgestattet für diese Sache. Wir hatten also Plastikhandschuhe dabei.
Ja.
Und wir sind dann halt in der ganzen Umgebung, haben wir die Mülleimer auseinandergenommen mit unseren Plastikhandschuhen und wirklich so den ganzen Arm in den Mülleimer drin.
Ich kann mir
drin
vorstellen, die Leute haben ganz schön geguckt, oder?
Das war eigentlich das Beste daran. Also, dass dieses eklige Müll durchwühlen, das wurde dann irgendwie eigentlich sehr lustig dadurch. Ne? Weil manche Leute haben halt natürlich total pikiert geguckt, was machen die da? Und du hast halt auch wirklich die Fragezeichen in den Gesichtern der Menschen gesehen, weil wir sahen eigentlich nicht so aus wie Leute, die Flaschen sammeln. Ne? Wir hatten uns irgendwie ziemlich gut angezogen. Also wir hatten halt sowas so, wenn man schon im Müll rumwühlt, ne, dann muss man halt irgendwie gut aussehen. Wir hatten irgendwie so Miniröcke an, es war Sommer und das war, glaube ich, ziemlich absurd. Und natürlich kommt man da mit vielen Leuten ins Gespräch. Also zum Beispiel, ich erinnere mich an zwei so Typen, die so einen schwulen Sauna-Club, die kamen so, was macht ihr denn da? Und dann erzählt man die Geschichte und dann bedauern einen alle total. Sagen so, oh nein, und was dir passiert ist. Und
also das heißt, ihr habt eine richtige Taschensuchparty veranstaltet oder was?
Genau, also es war wirklich so, dass wir bis 3 Uhr da wirklich alles Mögliche durchwühlt werden. Und du wirst es nicht glauben, wir haben bis auf mein Portemonnaie wirklich alles wiedergefunden. Und die Tasche zum Beispiel, die lag in so einem Mülleimer auf so einen McDonalds-Müll. Es gab jedenfalls ein Problem, mein Portemonnaie. Das war halt eben blöderweise nicht dabei mit den ganzen Karten. Und das ist ja so das Hauptproblem. Und dann haben wir halt überlegt, wo könnte das sein? Wir haben alle Mülleimer abgesucht. Und dann kam halt meine Freundin Dennis auf die Idee, Bankautomaten. Die haben doch bestimmt versucht, irgendwie Geld zu bekommen. Dann sind wir halt zum Bankautomaten da in der Nähe gegangen und haben halt angefangen, das Gebüsch zu durchsuchen. Und du glaubst es echt nicht, Paulus, was wir da gefunden haben. Also nicht nur mein Portemonnaie,
ja,
mit allen Karten drin, das war nur die Krankenkassenkarte weg, andere Portemonnaies, Karten ohne Ende und unter anderem dann auch so ein goldenes Gucci-Portemonnaie, so ein ganz großes Ding, das haben wir dann sofort aufgemacht. Das hatte eine Geheimtasche, da waren dann sogar noch 200 Euro im Bar drin.
Super.
Und was halt das Geniale war, wir haben dann diese Leute dann alle ausfindig gemacht und haben die halt angerufen und haben halt gesagt, so hier, vermisst ihr nicht was, wir haben das und das gefunden und das war dann eigentlich für die auch so ein bisschen wie Weihnachten. Und vor allem diese Frau mit dem Gucci-Portemonnaie, die war so, oh was, und dass ihr so ehrlich seid. Und die ist dann noch bei uns vorbeigekommen und hat uns eine Flasche Wein gebracht, 50 Euro. Und
das heißt, die Leute waren alle natürlich total dankbar und froh, dass ihr ihnen da geholfen habt und die Taschen wieder besorgt habt und die Portemonnaies.
Auf jeden Fall. Und wir haben uns eigentlich wirklich so ein bisschen so gefühlt, so wie die Robin Houdinis aus dem Garbage Forest. Und was eben halt irgendwie auch noch ganz witzig ist, dass ich eben diese Tasche, für die ich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt habe, dass ich die heute irgendwie gar nicht mehr benutze.
Nein.
Also ich habe jetzt eine andere Favoritin, aber die Tasche, ich würde die halt trotzdem jetzt nicht weggeben. Die wird immer einen Ehrenplatz, glaube ich, in meinem Schrank haben, weil sie mich einfach an diesen Tag erinnert.
Das heißt, du guckst da ab und zu mal, machst den Schrank auf und guckst diese Tasche an und weißt.
Und denk mir, ha.
Vielleicht ist die Welt doch nicht so schlecht.
Ja.
Danke, Martina. Schöne Tasche. Ich pack deinen Kosmetikbeutel wieder rein, ja?
Deutschlandfunk Nova 100.
Wir sprechen übers Klauen heute in dieser Sendung. Und mir ist gerade übrigens eingefallen, dass ich früher ständig Sachen geklaut habe. Und zwar aus Versehen Feuerzeuge, als ich noch geraucht habe. Da war ich wirklich bekannt dafür.
Kugelschreiber.
So.
Ständig macht man das.
Ja, hier in der Redaktion auch. Guck mal, hier im Studio. Wie viele liegen hier rum? Ne? Weil die Leute, 6, 7. Immer, die Leute gehen
ist
hier
das
immer.
Ist das Diebstahl wirklich?
Weiß ich nicht. Die Leute gehen hier immer rein und wollen was erzählen und nehmen sich ein Blatt Papier, wo was draufsteht, und einen Stift mit. Und dann lassen sie beides hier liegen. Deswegen ist hier immer Papiermüll und hier sind ganz viele Stifte. Ja. Und Feuerzeuge habe ich auch immer eingesteckt. So, weißt du, so, hast du mal ein Feuerzeug, Zigarette angemacht und dann in die Hosen, während die Leute da standen, die so, Hallo, Paulus? Sorry, hier.
Ich habe auch schon ein paar Mal aus Versehen Sachen geklaut. Habe ich dann erst später festgestellt, als ich aus dem Laden schon raus war und dann zum Beispiel in dem Fall auch mit einem Kinderwagen unterwegs war und gemerkt habe, da hängen ja Klopapier, was ich nicht bezahlt habe. Man fühlt sich aber nicht so richtig böse, ne?
Nee. Und ich frage mich halt auch, wie oft ich aus Versehen was geklaut habe, ohne es zu merken im Supermarkt oder so. Ja. Wenn man so verschusselt durch die Gegend rennt nach so einem Arbeitstag oder sowas, kann das passieren?
Wer weiß, wie oft du schon beklaut wurdest aus Versehen.
Genau, das ist wirklich so ein Übergriff, so eine persönliche Verletzung. Ich weiß noch genau, als mal irgendwann mein geliebtes rotes Peugeot-Rad, weiß ich nicht, 18 war ich oder sowas, geklaut worden ist. Ich war mit Kumpels unterwegs und wir hatten die Räder abgestellt und abgeschlossen. Und als wir wieder zurückkamen, war mein Rad halt weg, die anderen Räder noch da. Da war das dann so, dass ähnlich wie bei Martinas Geschichte gerade, ein Kumpel rief zwei Tage später an, mit dem wir da unterwegs waren, und sagte, ey, ich habe dein Fahrrad gesehen, Bärenrather Straße, Ecke Universitätsstraße. Ich mir einen Wolzenschneider organisiert hin und da stand es wirklich abgeschlossen mit einem neuen Schloss. Da hat das jemand für sein Fahrrad erklärt und ich direkt wieder aufgeknackt, wieder zurückgeklaut.
Deutschlandfunk Nova 100.
Klauen. Ja, was ist das eigentlich? Das Strafgesetzbuch ist da recht eindeutig. Paragraph 242 Diebstahl, Absatz 1. Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten rechtswidrig anzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Eine fremde, bewegliche Sache. Fahrräder halt, Handtaschen, Portemonnaies, alles Mögliche. In der nächsten Geschichte wird auch etwas geklaut, aber halt nichts, was man anfassen kann. Musik. Musik von der Band The Winstons. Eine Funk- und Soul-Band aus den 60ern. Und den Namen, wette ich, habt ihr nie gehört. Ja, die Musik, auf jeden Fall. Und zwar garantiert. Und wenn auch nur ein sehr, sehr kleines Stück. Und dieses kleine Stück wurde geklaut. Tausendfach. Michael Bödecker über 6 Sekunden Musikgeschichte über den berühmtesten Drumbreak der Welt.
Wir waren eine Top 40 Band. So beschreibt Richard Louis Spencer die Winstons.
We were a rhythm and blues Top 40 bar band. We all met in downtown Washington around 66.
Richard L. Spencer ist heute 72 Jahre alt. Früher spielte er Tenorsaxophon in der 6-köpfigen Band. Die eine Hälfte der Winstons war weiß, die andere schwarz. Dadurch war es für sie in den 60ern manchmal schwer, sich zu vermarkten. Weiße oder schwarze Bands kannte man, aber eine 50-50-Mischung konnten die meisten Spencer zufolge nicht richtig einordnen. Trotzdem, sie hatten jede Menge Auftritte, zum Beispiel in Kneipen und Stripclubs. Viel Geld kam dabei nicht rum, aber sie hatten viel Spaß.
So I think we were very good at what we did. And most certainly for a long time, I think each of us enjoyed it very, very much.
Kompliziert wurde es erst, als der Erfolg kam. 1969 schrieb Spencer den einzigen echten Hit der Band, Color Him Father.
Color him father, I think I'll color him love. Color him love.
Der Song stieg bis auf Platz 2 in den R&B-Charts. Spencer gewann sogar einen Grammy. Nur mehr Geld hatten die Bandmitglieder irgendwie trotzdem nicht in der Tasche. Es kam zu Streitigkeiten und die Band trennte sich.
We were not prepared to be successful. It scared all of us. We didn't know what to do and we just turned on each other.
Die Bandmitglieder verstreuten sich in alle Himmelsrichtungen. Und das könnte das Ende der Geschichte sein. Wäre da nicht die B-Seite von Color Him Father, ein Song mit dem Titel Amen Brother? Neben dem großen Hit auf Seite A hatte den zunächst niemand beachtet. Auch für die Winstons war es nichts Besonderes. Eine Instrumentalversion des Gospelsongs Amen von Jester Hairston, schnell und spontan im Studio runtergespielt. Der besondere, magische Moment passiert nach 1 Minute und 26 Sekunden. Der Schlagzeuger Gregory Coleman spielt ein Solo. Vier Takte Schlagzeug ohne Begleitinstrumente, die pure Energie. Erst lange nach dem Ende der Band, in den 80ern, haben DJs den Break wiederentdeckt. Und Produzenten fanden heraus, was sich damit so alles anstellen lässt. Spielt man ihn langsamer ab, kann man den Rhythmus für Hip-Hop-Tracks verwenden. Dr. Dre hat daraus zum Beispiel die Beats für den NWA-Hit Straight Outta Compton gemacht. Aber meist wird der Amen Break relativ schnell abgespielt. Dann hat man Jungle oder auch Drum and Bass. Hier ein Beispiel: Atlantis I Need You im LTJ Bookham Remix. Man kann den Amen Break aber auch noch weiter bearbeiten. Musikproduzenten haben ihn komplett auseinandergenommen und völlig anders wieder neu zusammengesetzt. So ist zum Beispiel der nächste Track entstanden, Original Nutter von Shy FX und UK Apache. Hier noch ein Beispiel, Mash Them Down von Rude and Deadly. In den frühen 90er Jahren ist die Drum-and-Bass-Szene explodiert. Ohne den Amen Break wäre das so nicht möglich gewesen, meint DJ Crazy Cuts aus Brooklyn.
No. It's like food without spices. You can only eat food but so long without spices. And the Amen Breaks is the spice to the track.
Crazy Cuts kenne ich schon seit ein paar Jahren. Ich habe ihn noch nie ohne Basscap und seine große schwarze Sonnenbrille gesehen. Wenn er auflegt, mischt er verschiedene Musikstile durcheinander, gerne auch Jungle. Als ich ihn besuche, hat er schon einen ganzen Stapel Platten aus seiner Sammlung rausgesucht, auf denen der Amen Break vorkommt.
So all these are tracks with the Amen Break?
All of them. I dug those out last night.
Er legt an den Turntables eine Platte nach der anderen auf.
Next track.
Immer wenn der Amen Break in irgendeiner Form im Track auftaucht, zeigt er mit dem Finger auf den Lautsprecher. Da ist er wieder. Es ist unglaublich, auf wie viele verschiedene Arten man die Beats arrangieren kann.
I mean, the Amen Breaks, it could be chopped up, rearranged in many different ways. Many different ways. Yeah.
Insgesamt 1168 Songs sind im Moment auf der Website whosampled.com aufgelistet, die sich an dem Drumbreak der Winstons bedient haben. Die meisten davon stammen aus dem Drum and Bass. Geld haben die Winstons dafür nie bekommen. Wenn ein Drum-and-Bass-Produzent Geld mit einem Stück Musik verdient, das er selbst nicht gemacht hat, das könnte man doch durchaus als Diebstahl bezeichnen.
Well, I mean, in essence, sampling is a form of stealing.
Die Winstons selbst haben nichts davon mitbekommen, was im Laufe der Zeit so alles aus ihrem kleinen Stück Musik geworden ist. Richard Spencer hatte seit dem Ende der Band nichts mehr mit dem Musikbusiness zu tun. Für ihn ging es ganz anders weiter. Er war lange Zeit Busfahrer, machte außerdem einen Abschluss an der Uni und schließlich Frau und Familie.
Got a job driving bus. Went back to university. I got a bachelor's degree. So my whole environment changed. I went from entertainment type people to blue collar workers. And fortunately, I'm that too, you know. So and I met a lady and had a baby and just been, you know, living, man, what people do.
Die Geschichte vom Amen Break hörte er erst Ende der 90er Jahre. Jemand von einer britischen Plattenfirma rief ihn an, weil er die Rechte an Amen Brother erwerben wollte.
1997, I got a call one day from somebody from the UK, from a recording company called Strut Records. And that's how it all kind of come back into my life. And this is like 1998.
Richard Spencer gehören die Rechte an Amen Brother. Trotzdem hat er nie Geld dafür bekommen, dass hunderte Künstler den Drumbreak daraus verwendet haben. Warum, das kann er sich heute auch nicht so richtig erklären. Aber er meint, inzwischen sei es wohl zu spät und vor allem auch zu teuer, um das noch vor Gericht auszustreiten.
I hired a couple of lawyers trying to get, which is legally mine. I mean, I'm the copyright owner of the songs. I'm the one supposed to be getting paid for it. But, I mean, it's impossible to do that. I mean, first of all, I mean, the money it would cost me to even pursue something like that. You know, folks know poor people can't take you to court. You know that, you know. You have to be kind of rich or much richer than I am to have a case like that.
Besonders traurig ist es für den Schlagzeuger Gregory Coleman. Der ist vor einigen Jahren gestorben.
I just hate so badly that he's not here to reap the rewards of that genius piece, apparently, that he did.
Dafür, dass sich der Amen Break so weit unter DJs und Musikproduzenten verbreitet hat, sind Compilations mitverantwortlich. Dadurch brauchte man nicht mal mehr die Originalplatte von den Winstons, um den Break zu nutzen. Der ursprüngliche Song Amen Brother geriet so immer weiter in den Hintergrund. In den 80ern erschien zunächst die Reihe Ultimate Beats and Breaks, auf der viele verschiedene Drumbreaks zusammengestellt waren.
Die hatten eine Riesenbedeutung, weil vorher war das ein Geheimwissen. Weil dann auf einmal musste ein Herbie Lovebug oder Eric B., Die mussten nicht mehr groß irgendwie irgendwelche DJs wie Grandmaster Flash um ihr Wissen anbetteln, sondern die konnten dann einfach zum Times Square in den Laden gehen und sich diese Compilations kaufen.
Detlef Rick alias Rick Ski gehört zum Urgestein des deutschen Hip-Hop. Mit seiner Band LSD hat er schon Anfang der 90er Musik gemacht. Auf deren Album Watch Out for the Third Rail hat er selbst unzählige Samples benutzt.
Eine ganz wichtige Frage ist, warum samplet man? Wenn man samplet, verwendet man sehr viel Geschichte, konservierte Geschichte. Allein durch den Klang davon, das ist eine gewisse Energie, die man in den Song einbaut, die sich einfach nicht reproduzieren lässt. Und Musik ist das Einzige, was Zeit und Emotionen konservieren kann.
Später, in den 90ern, gab es CDs für Drum-and-Bass-Produzenten. Darauf waren dann einzelne Schlagzeugrhythmen, aus denen man sich seine Tracks zusammenbauen konnte.
Was halt echt traurig ist, dass ich sag mal, in den Anfangstagen von Jungle so eine krasse Nachfrage gab, ist der auf unzähligen Sample-CDs gelandet. Da steht dann einfach nur Amen. Und viele Leute glauben immer noch so, der Ursprung dieses Schlagzeugparts wäre eine Sample-CD. Und die kennen die Story gar nicht dahinter.
Der Amen Break hat sich in unterschiedlichsten Versionen ausgebreitet. Nicht nur in Drum-and-Bass-Tracks und anderen Musikgenres, sondern auch in Werbespots und Jingles. Hier zum Beispiel die Titelmelodie der Zeichentrickserie Futurama. Einerseits ist es faszinierend, was inzwischen so alles aus einem winzigen 6 Sekunden Schlagzeugsolo entstanden ist. Andererseits fühlt es sich unfair an, dass die Winstons selbst dafür nie etwas bekommen haben.
Rein rechtlich betrachtet ist es natürlich auch eine gewisse Art und Weise Diebstahl. Frage ist natürlich, können einem Schallwellen gehören? Konservierte Schallwellen. Es hat halt viele Aspekte und ich kann es auch nicht eindeutig beantworten, weil ich auch selber das Gefühl kenne, von mir wurde auch mal ein Song für einen Werbespot eingesetzt, ungefragt. Und es hat sich auch sehr, sehr falsch angefühlt, ehrlich gesagt. Zumal ich da keinen Cent für gesehen habe. Von daher kann ich dieses Gefühl nachvollziehen.
Rein rechtlich sei der Fall bei den Winstons und dem Amen Break eigentlich klar, sagt Rick Ski. Schließlich gehören ihnen die Rechte an der Aufnahme.
Da hätte dann irgendwie Geld fließen müssen. Oder gerade, ich meine, Straight Outta Compton. Dr. Dre hat damit seine Rap-Karriere aufgebaut. Da das bekannteste Stück basiert halt vom Beat her auf diesem Winston-Stück. Die haben eine Menge Geld damit verdient. Spätestens da hätte was fließen, der Fairness halber was fließen müssen.
Richard Lewis hat mit der Geschichte um den Amen Break inzwischen abgeschlossen. Natürlich, sagt er, eigentlich hätten er als Rechteinhaber oder vielmehr noch der Schlagzeuger Gregory Coleman Geld bekommen sollen. Aber daraus wird wohl nichts mehr. Es sei auch keine ganz neue Geschichte, dass jemand mit der Musik von anderen Geld verdient. Ein Beispiel sei Big Mama Thornton, die schon lange vom Hound Dog sang, bevor Elvis Presley damit Erfolg hatte. Trotzdem, Richard Spencer ist nicht verbittert. Er sei jetzt 72, sagt er, und er hatte ein großartiges Leben. Er will sich nicht beschweren. Was man nicht mehr ändern kann, das muss man wohl einfach akzeptieren.
You have to learn how to let people take things from you and let them claim it for themselves and you have to smile and go on. Because there's nothing you can do about it. Absolutely nothing.
Amen Break. Michael Bödecker über das meistgeklaute Stück Musikgeschichte. Die 100. Ich bin Paulus Müller.
Deutschlandfunk Nova. 100.
Deins wird meins, das war's mit dem Clown in der 100. Danke Daniel Stender und seinem Kumpel Markus, die Bücher geklaut haben. Danke an Christian Rex, der Dennis und andere jugendliche Straftäter getroffen hat. Danke an Martina Schulte und danke an ihre Handtasche. Auch danke an Michael Bödecker, der uns vom Amen Break erzählt hat. Konstantin Zurawski online, Lena Lotte Stärk, Redaktion der Sendung und Roman Weingart in der Technik. Euch ein schönes Wochenende, lasst euch nicht beklauen. Ich bin Paulus Müller und das war's.
Deutschlandfunk Nova 100.
Ich habe am Anfang meines Studiums 2001 auf der Buchmesse in Leipzig Bücher geklaut. Also jetzt ist ja alles gesendet und in der Welt und die Katze ist aus dem Sack. Ich weiß nur nicht genau, wie ich jetzt meiner Familie das Ganze erklären soll. Die wissen nämlich eigentlich gar nichts davon. Aber mein Freund Markus war da ja auch sehr, sehr offen und ich denke, ich werde mal versuchen,
auch meiner Mutter zu erklären, dass ich mal Bücher geklaut habe. Ja, aber deswegen an dieser Stelle nochmal der Appell, wenn ihr nicht in so eine Situation kommen wollt, dann, liebe Leute, klaut keine Bücher.
Ich habe eine Spielhalle überfallen und deswegen sitze ich auch hier. Das war einfach nur aus dem Grund, weil ich Geld brauchte. Einfach um Dinge zu kaufen, die andere Leute auch hatten.
Als ich die Zusage bekam, in der JVA Aufnahmen zu machen und dort jemanden aufzunehmen, der wirklich aus Neid heraus eine Straftat begangen hat, da habe ich gedacht, das wäre ein Einzelfall. Als ich dann in der JVA selber war und in die Schweißerei gebracht wurde, in der Dennis, unser Protagonist, seine Ausbildung macht, da standen auf einmal all seine Kollegen um mich rum, 15 Leute, und die hätten mir alle ungefähr die gleiche Geschichte erzählen können, haben das und das aus Neid gemacht. Und das ist echt krass. Und das zeigt eigentlich, dass es ein Riesenproblem ist, was wir haben. Neid.
Für meine Geschichte über diesen Amen Drumbreak, da habe ich gesprochen mit einem Mitglied von den Winstons, der in den 60ern schon mit dabei war. Und da war ich echt beeindruckt, denn der hätte eigentlich als Rechteinhaber richtig viel Geld dafür bekommen müssen, dass die Leute diesen Drumbreak benutzt haben. Aber er meinte immer sowas wie, hey, was soll man machen, so ist es halt. Da kann man nichts dran ändern.
Hey, you know, what you gonna do, bro?
Aber er meinte dann auch noch, Leute, hört euch ruhig mal die Originalsongs von den Winstons an. Der Schlagzeuger, der hat damals echt mit Leib und Seele gespielt.
The young man who's playing it is a real flesh and blood brother who would enjoy that you realize that he really loved doing it. Greg was a great guy. So enjoy him and enjoy the music.
Genau.
Stehen bleiben, haltet
den Dieb! Genau, totaler Bullshit.
Also es wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen übertrieben, wenn ich sagen würde, beklaut werden macht Spaß und das kann ich jedem weiterempfehlen. Aber wir hatten viel Spaß, dadurch, dass ich beklaut worden bin. Schräg, ne?
Deutschlandfunk Nova 100.
Jeden Sonntag um 16 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.